Kapitel 7 Fürs Leben lernen. Natürlich war es so, dass das bunte Treiben in der Lötschen vor allem von Männern gesetzteren Alters bestimmt wurde. Das soll aber nicht heißen, dass für den Nachwuchs kein Platz war. Im Gegenteil, die Lötschen kann im Nachhinein als Kaderschmiede der damaligen Jugend gesehen werden, in der der eine oder andere Bursche weit mehr für das Leben lernte als in der Schule. Für viele Jugendliche bedeutete der Platz in der Lötschen eine wichtige Entwicklungsstufe, für einige sogar das Endziel. Die damaligen Stationen im Leben vieler männlicher Jugendlicher waren exakt vorgezeichnet. Erst einmal konnte es keiner erwarten, so schnell wie möglich in den Sattel eines Mopeds zu kommen, dann musste die Hürde der Gesellenprüfung genommen werden und der Führerschein rundete die Karriere schließlich ab. Die Feuertaufe aber kam erst mit dem Grundwehrdienst beim Bundesheer. Wenn es einer geschafft hatte, die Zeit mit so großen Knüppeln totzuschlagen, hatte er seine Berechtigung für die Mitgliedschaft beim Kameradschaftsbund, den Heimkehrern, erworben. Er war erwachsen und konnte mit einem eigenen Deckelkrug in der Lötschen rechnen. Wer schwimmen kann, der kann auch singen. Ein Heimkehrer namens Mucki verlor einmal die Nerven, als er einen frisch rekrutierten Kameraden dabei ertappte, dass er bei einem Aufmarsch der Heimkehrer nicht mitsang. »Das gehört sich nicht«, sagte er böse zu ihm. »Tut mir leid«, antwortete Gerhard, der erst vor kurzem vom Bundesheer abgerüstet hatte. »Ich kann nicht singen und auch keinen Ton halten.« »Das gibt es nicht«, rief Mucki erregt. »Jeder kann singen. Wie der Mensch schwimmen kann, so kann er auch singen. Das hat der Oberschulrat auch jahrelang behauptet«, antwortete Gerhard. Dann aber hat er mir strikt aufgetragen, dass ich in der Kirche brav in der Reihe stehen und den Mund bewegen soll, aber nur ja keinen Laut von mir geben darf. Und beim Bundesheer haben sie mir auch gleich befohlen, beim Singen das Maul zu halten. »Weißt du was, Gerhard«, sagte Mucki eindringlich und legte seine Hand verheißungsvoll auf die Schulter des vermeintlichen Rohdiamanten. »Ich lerne dir das Singen, das verspreche ich dir.« Gerhard blickte Mucki ungläubig an. »In einer halben Stunde haben wir das«, sagte Mucki bestimmt. »In einer halben Stunde wirst du singen.« Während die anderen Heimkehrer zum Gerbel gingen, begaben sich Mucki und Gerhard in die Lötschen, wo sie sich allein an einen Ecktisch setzten. Nur 4 Kartenspieler waren in der Gaststube. Die störten nicht. Nach ein paar Schluck Bier fing Mucki an. »Da, da, da, da«, sang er vor, und Gerhard sang nach. »Da, da, da, da«. Mit ähnlichen Mustern ging es eine halbe Stunde dahin und Mucki machte ein ernstes, aber doch zuversichtliches Gesicht. Gerhard hatte zumindest kein schlechtes Gefühl dabei und traute sich mit jedem Mal lauter und freier nachzusingen. Er hatte schon richtig Hoffnung geschöpft, dass es mit Muckis Methode vielleicht doch klappen könnte. Vielleicht hat der Oberschulrat Unrecht gehabt. Vielleicht war der nur zu ungeduldig und hat nicht die richtige Methode gekannt. Wunderbar, dachte er sich. Da, 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 die, da, 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 da. Der Mucki hat wirklich Geduld mit mir. Wenigstens so wie der Bob Dylan wollte Gerhard singen können. Und im Geiste stellte er sich schon vor, wie er mit einem Mikrofon in der Hand vor einem kreischenden Publikum auf der Bühne stehen würde. Ja, sogar mit einer Mundharmonika würde er spielen. Aber gerade als er davon träumte, wie er den Applaus des Publikums genießen würde, stoppte Mucki die Vorstellung, trank sein Bier aus und sagte bestimmt, »Weißt du was? Du kannst mich. Bei dir ist wirklich alles verloren.« Für Gerhard brach eine Welt zusammen. Die Kartenspieler schauten abwechselnd ihn und Mucki an. »Meine Herren, habt's mir gern«, sagte Mucki, stand auf und ging zum Gerbel. »Nie wieder soll er einem Kameraden, der nicht mitsang, Vorwürfe gemacht haben.« Wenn auch dieses Beispiel nicht wirklich von einem Erfolg berichtet, so gibt es doch echte Errungenschaften in der Erziehung und Beschäftigung Jugendlicher. Mit der Methode der Nachahmung von Vorbildern erreichten die jungen Burschen rasch eine ungeahnte Körperbeherrschung unter Alkoholeinfluss, ein bestechendes Geschick im Umgang mit Bierflaschen und Deckelkrügen. Dazu brachten sie es zu einer Meisterschaft beim Lügen und Bluffen im Kartenspiel. In der Lötschen wurden sie über die schwierigste Zeit gebracht, in der die Halbstarken auf weiß Gott für Ideen gekommen wären, hätte man sie nicht mit harmlosen Gesellschaftsspielen und lehrreichen Gesprächen unterhalten. Und diese Gespräche waren einmal sogar auf Englisch. Die Engländer sind da. Über Jahre hinweg kam immer eine Gruppe Engländer nach Neumarkt. Sie hatten hier Verwandte und wohnten im Parkcafé beim Ordner. Der inoffizielle Reiseleiter der Gruppe war ein gewisser Richie, der im Gefolge von zwei Damen gerne die Lodge besuchte, weil sie so ein uriges Pub war. Natürlich waren die Engländer gern gesehene Gäste und wurden bevorzugt behandelt. Zumindest das Damenklo wurde aufgesperrt, das sonst immer versperrt war. Diese Engländer steigerten den Umsatz in der Lodge enorm. Das britische Pfund hatte damals einen historischen Höchststand und Richie verfügte offenbar über unlimitierte Reserven. Er war von Beruf Braumeister und legte seine Pfund vor allem in Bier an. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr Leute gesehen, die so viel gesoffen haben wie die Engländer in der Lodge, berichtete ein Zeitzeuge. Wie die Ochsen haben sie gesoffen, auch die Frauen. Ein anderer hatte beobachtet, dass Richie anfangs immer gezittert hat, was sich mit zunehmendem Alkoholspiegel aber leicht legte. Ganz ging es nie weg. Da haben die Jungen natürlich geschaut, als sie das erste Mal die Engländer in der Lodge gesehen haben. Sie hatten sich bis dahin ihr Bild von den Engländern über das Schulbuch Ann and Pat gemacht, das sie als zurückhaltende Menschen mit exzellenten Manieren darstellte. Aber von Zurückhaltung merkte man nichts. Sofort haben sie sich zu den Einheimischen dazugesetzt und waren an allen österreichischen Eigenheiten und Bräuchen brennend interessiert. Sie tranken mit Begeisterung Muscatella und einen anderen Wein, der sich in ihrer Aussprache wie Robosco anhörte. Richie hatte es vor allem das Drehen des Glases beim Dopplertrinken angetan. Das sah so leicht und graziös aus, wenn es die Lodgenbrüder vorzeigten. Dutzende Male versuchte Richie den Doppler im Sitzen zu drehen, dann aufzustehen und zu trinken. Er schaffte es nicht. So ließ er seine Damen am Stammtisch mit ihrem süßen Gesöff allein zurück und setzte sich mit seinem eigenen Doppler an einen leeren Tisch, wo er ungestört üben konnte. Die zwei Damen unterhielten den Stammtisch und die jungen Burschen. Dabei erweiterten sie das Vokabular der Einheimischen mit praktischen Beispielen, die zwar nicht im Schulbuch standen, die sie aber trotzdem nie mehr vergessen würden. Bei jeder Neubestellung sagten sie "Very good, very good" und nach 3 Stunden demonstrierten sie, was ein richtiger Pubcrawl ist, als sie völlig betrunken heimkrochen. Bereits davor war kompliziert über den Unterschied zwischen sick und ill diskutiert worden, bis sich die Damen zur Veranschaulichung hinter dem Haus in den Bach übergaben. Aber auch die Einheimischen betätigten sich als Lehrmeister. So schickte man eine Engländerin mit einer perfekt einstudierten Mundartphrase zur Wirtin, damit sie das Damenklo aufsperrte. Bitte Häusel aufsperren, muss. Und was machte der Reiseleiter ganz allein auf seinem Tisch? Man hatte ihn fast vergessen, als er die Aufmerksamkeit aller auf sich lenkte. I can, rief er plötzlich und demonstrierte vor allen, wie herrlich er jetzt den Doppelliterkrug drehen konnte. Rund um ihn war alles klatschnass. Der Tisch war voller Bier, die Bank und der Boden und auch Richies Gewand. Aber er konnte den Doppler jetzt drehen, ohne zu schütten. Seine Zitterei war merklich besser geworden und er war sternhagelvoll. Let's get totally blasted, rief er seinen Begleiterinnen zwischendurch immer wieder zu und bettelte zur Sperrstunde immer noch mit One for the Road um einen neuen Doppler. Auch er übergab sich in den Bach und wankte zu seinem Quartier. Die Lodgenbrüder hatten viel von den Engländern gelernt und machten sich über die englische Grammatik keine Sorgen mehr. Vor allem die Besonderheiten bei der Verneinung ließen sie jetzt kalt, weil die Engländer ja sowieso nie Nein sagten.